Schluss mit lustig, nein, Schluss mit blöde, warum die Aufklärung religiöse Gefühle verletzen muss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen Sie, was die Herren Bush und Bin Laden, Stoiber und Ahmadinejad, Papst Benedikt, Kardinal Meissner und die Hisbollah-Milizen miteinander verbindet? Richtig, sie alle plagt eine unschöne Allergie gegen satirischen Humor. Zumindest wenn es um die Religion geht, ist bei ihnen ganz schnell Schluss mit lustig. Dann fangen sie an, böse zu husten und zu keuchen, bekommen vor Atembeklemmung rote Flecken im Gesicht und rufen nach dem guten Onkel Dr. Staat, der mit den hinreichend erprobten Heilmitteln der Zensur das humoristische Allergen ausmerzen solle. Ist es nicht seltsam, dass sich die Vereinigten Sittenwächter trotz aller weltanschaulichen Unterschiede in diesem Punkt so wunderbar einig sind? Warum ist es so? Insbesondere um diese Fragestellung soll es in meinem heutigen Vortrag gehen. Zu meiner Herangehensweise. Der Vortrag ist in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil werde ich nach der Klärung einiger wesentlicher Begriffe, da wird es ein bisschen theoretisch sein, aufzeigen, warum die Aufklärung notwendigerweise religiöse Gefühle verletzen muss. Im zweiten Teil soll dann geklärt werden, welche Rolle hierbei der satirische Humor spielt. Und im abschließenden dritten Teil werde ich darlegen, warum Aufklärer auf das fundamentalistische oder fundamentalistenversteherische Anliegen, Schluss mit lustig, nur eine einzige passende Antwort geben können, nämlich Schluss mit blöde. Das ist das Programm und steigen wir gleich ein. Erster Teil, damit wir uns nicht falsch verstehen, notwendige Begriffsklärung und unbequeme Konsequenzen. Damit es uns nicht so ergeht wie dem bedauernswerten Arzt in dem Cartoon hier oben, der mit tragischen Folgen für den Patienten Obduktion statt Operation verstand, ist es zweckmäßig, zunächst einmal die zentralen Begriffe zu klären, um die es im Rahmen des Themas gehen muss, nämlich Aufklärung, Religion, religiöse Gefühle sowie auch das merkwürdige Konstrukt einer aufgeklärten Religion. Erster Punkt, was ist Aufklärung? Hier fällt die Antwort einigermaßen leicht, denn sie wurde zumindest im Ansatz schon 1785 von Immanuel Kant formuliert. Aufklärung, schrieb er, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Im Prinzip könnte man diese Definition so stehen lassen, wenn es nicht dieses merkwürdige Wörtchen selbstverschuldet in dieser Definition gäbe. Denn Unmündigkeit ist keineswegs selbstverschuldet, wie der Königsberger Philosoph noch dachte, sondern strukturell bedingt. Menschen entscheiden sich eben nicht aus freien Stücken gegen eine aufgeklärte Denkungsart und für religiöse oder nationalistische Wahnideen, sondern deshalb, weil sie aufgrund ihrer Lebenserfahrungen und Informationen fälschlicherweise unterstellen müssen, dass diese Wahl für sie die beste ist in der gegebenen Situation. Die beiden maßgeblichen Faktoren, die für solche ideologische Verbohrtheit verantwortlich sind, die diese befördern oder im Gegenzug autonome Humanität oder mündiges Verhalten hemmen, sind hinreichend bekannt, nämlich fehlende Chancengleichheit und mangelhafte Bildungssysteme. Die Wirkung dieser beiden Faktoren kann man sich leicht anhand des islamischen Fundamentalismus vergegenwärtigen. Und das sollte man vielleicht am 11. September, 5 Jahre nach dem Anschlag auf die World Trade Center, das Pentagon, ganz besonders deutlich tun. Dieser islamische Fundamentalismus bietet vielen Menschen die einzig denk- und lebbare Alternative zu einer sogenannten freiheitlichen Weltordnung, in der offensichtlich die Armen ärmer, die Reichen reicher, die Mächtigen mächtiger werden. Von Individuen, die keinen Zugang zu vernünftigen sozialen Bildungssystemen haben, die unter solch kümmerlichen Bedingungen leben, dass am Ende die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder Ethnie das Einzige bleibt, worauf sie sich in ihrem Leben positiv beziehen können, kann man kaum etwas anderes erwarten. Häufig wird der Aufklärung, anderer Punkt, ein bestimmter Ort und auch ein bestimmter Zeitraum zugewiesen, nämlich das Europa des 18. Jahrhunderts. Doch nichts wäre falscher als dies, denn zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten gab es Aufklärer, also Menschen, die sich für eine klarere, eine rationalere, humanere Sicht der Dinge eingesetzt haben. Die Aufklärung, so könnten wir nun ergänzend zu Kant formulieren, die Aufklärung ist ein jahrtausendealtes, weltumspannendes und unaufkündbares Menschheitsprojekt, das darauf abzielt, unser Denken und Handeln zu verbessern, das heißt rationaler und humaner zu machen. Kernelement dieses aufklärerischen Denkens ist der methodische Zweifel, das kritische Überprüfen alles Vorgegebenen. Empirische Aussagen über die Welt werden dabei ebenso in Frage gestellt wie logische Schlussfolgerungen oder ethische Sollensätze. Da das aufklärerische Denken verlangt, dass prinzipiell alles und jeder hinterfragt werden kann, gibt es so etwas wie Unfehlbarkeit für aufklärerisch denkende Menschen prinzipiell nicht. Deshalb gilt der blinde, bedingungslose Glaube an Dogmen oder Autoritäten dem Aufklärer wahrlich nicht als Tugend, sondern vielmehr als ein nahezu unverzeihliches Laster. Also das, was die vielen Religionen fordern, den unbedingten Glauben, das ist keine Tugend für einen Aufklärer, sondern ein Laster. Darauf hat schon Hans Albert in seiner berühmten Schrift Traktat über kritische Vernunft hingewiesen. Und aus eben diesem Grund ist es unvermeidbar, dass die Aufklärung in Konflikt mit religiösen Weltanschauungen gerät, womit wir beim nächsten Begriff angelangt sind, der zweifellos in noch weit höherem Maße erklärungsbedürftig ist als der Begriff Aufklärung. Was ist Religion? Leider gibt es gerade um diesen Begriff reichlich Konfusion, was eine rationale Verständigung immens erschwert. Wer gestern Christiansen gesehen hat, der wird das verstehen. So benutzen eben viele Autoren heute noch einen diffusen, doppelten Religionsbegriff, den wir auch in einem berühmten Vierzeiler von Goethe finden. Goethe schrieb: Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion. Wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion. Zu Goethes Zeit waren das zweifellos fortschrittliche Verse, drückten sie doch die Autonomie von Wissenschaft und Kunst gegenüber den Herrschaftsansprüchen der Religion aus. Aus heutiger Sicht überwiegen allerdings die Bedenken gegen dieses Diktum. Warum? Erstens, weil Goethes doppelter Begriff von Religion Verwirrung stiftet und zweitens, weil sein Ratschlag, die Wissenschafts- und Kunstunkundigen sollten als Ausgleich für ihre Unwissenheit doch Religion haben, im höchsten Maße elitär, undemokratisch ist. Entwirren wir zunächst den diffusen, doppelten Religionsbegriff, den Goethe hier verwendet. In der ersten Bedeutung meint Religion, das heißt in den ersten zwei Zeilen, nichts weiter als sinnstiftende Kultur. Genauer, die Möglichkeit, sich selbst über Wissenschaft und Kunst, man müsste noch ergänzen Philosophie, als ein sinnsuchendes und ethischen Konflikten unterworfenes Wesen in der menschlichen Kultur verorten zu können. In der zweiten Bedeutung, also die dritte und vierte Zeile, in der zweiten Bedeutung wird Religion hingegen im Sinne der Offenbarungsreligionen verstanden als ein dogmatisch verbindliches, institutionell abgesichertes Aussagensystem, das auf universellen Wahrheitsansprüchen vermeintlicher Gottheiten oder Propheten beruht, das heißt auf heiligen Sätzen, die bedingungslos geglaubt und damit systematisch dem Zugriff der kritischen Vernunft entzogen werden müssen. Dass Goethe diese beiden höchst unterschiedlichen Varianten menschlicher Sinnkonstruktion mit dem gleichen Begriff, nämlich Religion, belegt, erlaubt ihm zwar eine interessante sprachliche Pointe, schafft aber ansonsten bloß Verwirrung. Wenn nämlich alles, was irgendwie Sinn stiftet, auch irgendwie Religion ist, entweder in der ersten Bedeutung oder in der zweiten Bedeutung oder einer Mischung von diesen beiden Bedeutungen, dann ist der Begriff Religion weitgehend unbestimmt. Wichtige Unterschiede verschwimmen dadurch. Vor allem geht die entscheidende Differenz zwischen dem religiösen Denken und dem aufklärischen Denken verloren. Dadurch, dass Goethe diese entscheidende Differenz ausblendet zwischen bedingungslosem Glauben und kritischem Zweifeln, klingt sein Ratschlag, wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion, plausibler als er in Wirklichkeit ist. Denn warum sollte es sinnvoll sein, die Wissenschafts- und Kunstunkundigen mit der schlechteren Alternative der Sinnstiftung, nämlich der Religion im engeren Sinne, abzuspeisen? Wäre es nicht besser, auch ihnen den Zugang zu Wissenschaft und Kunst zu ermöglichen? Fest steht, wer heute noch meint, wie Goethe elitär argumentieren zu müssen, das heißt für sich selbst Wissenschaft und Kunst zu reservieren, den dummen, ungebildeten Massen aber die Religion zuzuweisen, der agiert nicht nur unethisch, weil er die Betroffenen im Zustand der Unmündigkeit belässt, er setzt damit auch die Zukunft der offenen Gesellschaft aufs Spiel. Halten wir uns also an die zweite oder an den engen Begriff der Religion. Demnach ist Religion, ich wiederhole, Religion ein dogmatisch verbindliches und institutionell abgesichertes Aussagensystem, das auf universellen Wahrheitsansprüchen vermeintlicher Gottheiten oder Propheten beruht, das heißt auf heiligen, unantastbaren Sätzen, die bedingungslos geglaubt und damit systematisch dem Zugriff der kritischen Vernunft entzogen werden müssen. In früheren Zeiten wurde, wie Sie wissen, diese Absicherung des Glaubenssystems gegen den Zugriff der frechen kritischen Vernunft durch rigorose Strafmaßnahmen gewährleistet. Wer auch nur den geringsten Zweifel an seiner Glaubensfestigkeit aufkommen ließ, dem drohte nicht nur Gefängnis und Folter, sondern häufig genug der Tod. So wie das eben heute noch in einigen muslimischen Ländern der Fall ist. Da kann es ausreichen, wenn man in Frage stellt, dass die Großeltern oder der Vater von Mohammed ein Bart trug. Dafür kann man die Todesstrafe bekommen. In unseren Breitengraden konnte sich jedoch glücklicherweise die Streitkultur der Aufklärung durchsetzen, mit der Folge, dass konsequente Religionskritiker hierzulande mehr oder weniger unbehelligt ihre Bücher und Aufsätze veröffentlichen können, zwar nicht unbedingt in den großen Verlagen, aber immerhin. Was ist nun die Folge davon, dass die kritische Infragestellung der Glaubenssätze staatlicherseits nun nicht mehr konsequent unterbunden wird? Nun, der religiöse Mensch ist hierdurch mit einer Situation konfrontiert, die für ihn einigermaßen unbequem ist. Schließlich muss er in einer Gesellschaft leben, in der die für ihn notwendigerweise als unantastbar geltenden Glaubenssätze sehr wohl angetastet werden können und auch angetastet werden. Kommt es zu einer solchen Antastung des vermeintlich Unantastbaren, das ist die Bedeutung von heilig, unantastbar, so kann der religiöse Mensch dies sehr leicht als eine Gefährdung seiner Glaubenssicherheit, als reale Existenzbedrohung empfinden. Dass es überhaupt Leute gibt, die das für ihn Heilige, Unantastbare kritisieren, kränkt zudem seinen Stolz und schürt die Wut auf die aufklärischen Störenfriede, die den lieben Gott offensichtlich keinen guten Mann sein lassen wollen. Wenn wir von verletzten religiösen Gefühlen sprechen, dann meinen wir, das ist der nächste Begriff in meiner Agenda, dann meinen wir nichts anderes als dieses Konglomerat. Dieses Konglomerat aus Angst vor dem eigenen Glaubensverlust, gekränktem Stolz und entsprechenden Wutempfinden gegenüber Andersdenkenden. Das sind die verletzten religiösen Gefühle. Die Frage, die sich natürlich in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob die durch die Kritik bedrohte Glaubenssicherheit sowie der damit verbundene Stolz auf die eigene Auserwähltheit innerhalb einer offenen Gesellschaft wirklich Güter sind, die einen besonderen Schutz bedürfen. Aus aufklärischer Sicht ist das ganz sicherlich nicht so. Denn es ist nicht einsichtig, warum man aus Rücksicht auf religiöse Gefühle weltanschauliche Borniertheit unter Denkmalschutz stellen sollte. Es wäre falsch verstandene Rücksichtsnahme, würde man das Projekt der Aufklärung aufkündigen, nur weil sich Menschen durch die rationale Entzauberung ihrer Illusionen gekränkt fühlen könnten. Schließlich ist es doch gerade die Funktion der Aufklärung, tradierte Denkblockaden zu sprengen, was notwendigerweise zu einer Verletzung liebgewordener Vorurteile führen muss. Nun, vielleicht werden Sie an diesem Punkt der Argumentation einwenden, dass meine bisherige Darstellung des Gegensatzes von Aufklärung und Religion viel zu einfach, zu schematisch war, dass die Menschen doch in der Realität sehr wohl aufgeklärtes Denken mit religiösem Glauben verbinden könnten. Und ich gebe zu, ein solcher Einwand ist nicht einmal grundlegend falsch. In der Tat habe ich bislang den Gegensatz zwischen Aufklärung und Religion in einer sehr idealtypischen Weise beschrieben. Doch auch diese Beschreibungsform hat eben ihre Berechtigung, worauf schon der große Soziologe Max Weber aufmerksam machte. Denn nur mit Hilfe von solchen Idealtypen, also Zuspitzungen, können wir die diffuse, unübersichtbare oder unübersichtliche Wirklichkeit überhaupt noch auf den Begriff bringen. Zwar ist dieser Idealtypus in seiner begrifflichen Reinheit in der Realität kaum empirisch vorfindbar, aber er ermöglicht uns, durch die Konzentration auf das Wesentliche, das Entscheidende eines Phänomens, ein besseres Verständnis kultureller Phänomene. So hat es Max Weber beschrieben. Also zur Veranschaulichung. Wir können uns die Idealtypen von Religion und Aufklärung als die beiden Außenpole eines Kontinuums vorstellen. Wir alle befinden uns irgendwo auf diesem Kontinuum zwischen bedingungslosem Glauben auf der einen Seite und kritischer Rationalität auf der anderen. Eine Person A etwa hat kaum Zweifel am Glauben, befindet sich also hier in der Nähe des linken Pols Religion. Eine andere Person B glaubt an dieses, zweifelt jedoch an jenem, also meinetwegen an der Auferstehung, nicht aber an der Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn war. Also eine solche Person befindet sich irgendwo in der Mitte des Kontinuums und Person C hat den Glauben an höhere Mächte vielleicht schon fast vollständig aufgegeben, nähert sich also diesem Idealtypus des kritisch-skeptischen, aufklärerischen Denkens an. Je näher wir uns in die Richtung der Religion bewegen, desto geringer sind die aufklärerischen Anteile im Weltanschauungssystem, also zum Beispiel bei den fundamentalistischen Reintypen der Religion, bei fundamentalistischen Moslems, Hindus oder Christen, wunderbar zu beobachten. Je näher wir uns in die Richtung des Pols Aufklärung bewegen, desto geringer werden die religiösen Anteile. Möglicherweise gehen sie gänzlich verloren. Auch der Humanismus kann religiöse Anteile haben. Der Atheismus hatte religiöse Anteile, zum Beispiel in der Sowjetunion. Das ist also keine Frage von Theismus, Atheismus notwendigerweise. Es hat etwas damit zu tun, ob ich davon ausgehe, dass wir nur Hypothesen über die Wirklichkeit haben, oder ob ich davon ausgehe, dass es Wahrheiten gibt, die für alle Zeiten gültig sein müssen. In der Mitte habe ich hier aufgezeichnet, dieses merkwürdige Konstrukt der aufgeklärten Religion, die meine bisherigen Darstellungen ein bisschen zu konterkarieren scheint. Das Problem dieses Konstrukts der aufgeklärten Religion ist, dass sie trotz ihrer durchaus noch vorhandenen Popularität in Europa, obwohl die sehr abnimmt, theoretisch höchst instabil ist. Warum ist dieser aufgeklärte Glaube, die aufgeklärte Religion instabil? Weil eine logisch konsistente, also nicht widersprüchliche Kombination von traditionellem Glauben und rationalem Denken angesichts des erreichten Wissensstands heute kaum noch möglich ist, weil aufgeklärte Religion bei genauerer Betrachtung heute so etwas ist wie ein verheirateter Junggeselle, ein Widerspruch in sich. Denn keine der bestehenden Religionen ist mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung noch in Einklang zu bringen. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit trat die Unvereinbarkeit von religiösem Glauben und wissenschaftlichem Denken so deutlich zum Vorschein wie in unseren Tagen. Wenn wir die kleinen Mosaiksteinchen der Erkenntnis, die Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaftler in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen haben, zu einem in sich stimmigen Bild zusammenfügen, so ist das Ergebnis für alle religiösen Blütenträume höchst ernüchternd. Denn dann erscheint Homo sapiens eben nicht mehr als gottgewollte Krönung einer gut gemachten Schöpfung, sondern als unbeabsichtigtes, kosmologisch unbedeutendes und vorübergehendes Randphänomen eines sinnleeren Universums. Richard Dawkins hat es einmal so formuliert: Das Universum, das wir beobachten, hat Genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Auch wenn diese Erkenntnis keineswegs so trostlos ist, wie sie im ersten Moment erscheinen mag, das habe ich versucht auszuführen in meinem Buch über den evolutionären Humanismus, so ist es doch nicht unverständlich, dass sich viele Menschen gegen eine solch radikale Entzauberung ihrer Illusionen, ihrer Heilsversprechungen vehement sperren. Die Klügeren unter ihnen, also diejenigen, die nicht sofort zum Faustrecht greifen, sondern nach vernünftig klingenden Argumenten suchen, verschanzen sich zur Verteidigung ihrer brüchig gewordenen Glaubensposition gerne hinter einem letzten Einwand. Und dieser letzte Einwand, gewissermaßen das letzte Geschütz der Gläubigen, besagt, dass der aufklärische Kritiker trotz aller Indizien, die gegen den Glauben an einen Schöpfergott sprechen mögen, die Nichtexistenz ihres Gottes nicht stringent beweisen kann. Ja, das ist der letzte Punkt, den man sagen kann. Das stimmt zwar alles, was ihr da in den Naturwissenschaften habt, aber so richtig stringent könnt ihr nicht beweisen, dass Gott gar nicht existiert, sondern ihr könnt nur so ein paar Indizien daherbringen. Und man muss das sogar aus Gründen der intellektuellen Redlichkeit zugeben, dass das stimmt. Wir können nicht stringent beweisen, dass Gott, der christliche Gott oder welcher Gott auch immer, nicht existiert. Allerdings ist es prinzipiell so, dass Nicht-Existenzen nicht bewiesen werden können. Man könnte behaupten, unser Universum sei in Wahrheit der Verdauungstrakt eines gigantischen blaugestreiften und doch unsichtbaren Kobolds namens Gaga Gugelhutz und niemand könnte die Nicht-Existenz dieses imaginären Wesens beweisen. Jedoch, ein solcher Beweis wäre auch nicht notwendig. Warum nicht? Ganz einfach, weil nicht derjenige, der die Existenz des Gugelhurts oder eines wie auch immer gearteten Schöpfergottes bestreitet, Beweise anbringen muss, sondern derjenige, der solch gewagte Thesen vertritt. Dieses Argument entspricht dem sogenannten Sparsamkeitsprinzip des wissenschaftlichen Denkens. Und das ist auch bekannt unter dem Stichwort Ockhams Rasiermesser. Was heißt das? Ockhams Rasiermesser, dieses Prinzip besagt, Moment, ich bin mit meinen Folien hinten dran, da sind wir. Ockhams Rasiermesser besagt, dass wir zur Erklärung eines Phänomens nicht mehr unbewiesene Annahmen einführen dürfen, als für die Erklärung unbedingt erforderlich sind. Alles Weitere, alle überflüssigen Annahmen müssen abrasiert werden, deswegen Rasiermesser. Und da dieses Prinzip zum Verständnis des aufklärerischen Denkens und auch zur Abgrenzung von Aufklärung und Religion von ganz entscheidender Bedeutung ist, sei es an einem kleinen Beispiel demonstriert. Vorausgesetzt sind zwei Fakten. Es gab einen Wirbelsturm, erster Fakt. Zweites Fakt, ein Baum wurde entwurzelt. Wissenschaftlich sinnvoll wäre es, die Entwurzelung des Baumes auf einen natürlich entstandenen Wirbelsturm zurückzuführen. Prinzipiell denkbar wäre es aber auch zu behaupten, Außerirdische hätten die Erde inspiziert, dabei sei ein technischer Defekt an einem UFO aufgetreten, die plötzlich versagende Antriebstechnik habe einen Wirbelsturm ausgelöst und beim Herabfallen des UFOs sei dann der Baum beschädigt worden. Und um dann das Fehlen von Indizien für einen UFO-Absturz zu erklären, könnte man weiterhin behaupten, dass Spezialagenten der CIA gekommen und alle Spuren des UFOs beseitigt hätten, um so das Geheimnis außerirdischen Lebens vor der Öffentlichkeit zu verbergen und weiter ungestört mit extraterrestrischer Technik experimentieren zu können. So, diese Erklärung ist denkmöglich, aber sie entspricht ganz bestimmt nicht dem Prinzip der wissenschaftlichen Sparsamkeit oder Eleganz. Zumindest solange wir keine neuen Fakten kennen. Gleiches gilt nun aber auch für die meisten religiösen Argumente, beispielsweise für den christlichen Schöpfungsglauben, der viel zu viele unbewiesene Annahmen einführt, um Phänomene zu erklären, die auf andere Weise weit besser, nämlich wissenschaftlich eleganter, geklärt werden können. Wenden wir Ockhams Rasiermesser auf religiöse Phänomene an, so erhalten wir für diese weit plausiblere Erklärung als jene intellektuellen Zumutungen, die uns von religiöser Seite abverlangt werden. Man kann das an verschiedenen Beispielen demonstrieren. Ich will das aber jetzt kürzen. Festzuhalten ist, wenn wir das Sparsamkeitsprinzip des wissenschaftlichen Denkens ernst nehmen, und das hat sich in der Geschichte als sehr erfolgreich bewährt, auch in der Technologiegeschichte, So bleibt von den bekannten religiösen Mythen kaum noch etwas übrig, zu wenig jedenfalls, um darauf eine Religion und sei es eine aufgeklärte begründen zu können. Lassen wir es hingegen zu, dass Ockhams Rasiermesser aus Rücksicht auf tradierte Glaubenssysteme willkürlich nicht angewendet wird, so gerät das bewährte wissenschaftlich-aufklärerische Erkenntnisprinzip selbst in Gefahr. Jede Form des Obskurantismus, jede noch so krude Wahnidee könnte sich so dem kritischen Zugriff der Vernunft entziehen. Wenn Jesus von den Toten auferstehen kann, warum dann nicht auch Elvis, Ron Hubbard, Adolf Hitler oder aber die nette alte Dame von nebenan? Mit dem Jenseits, sagte Nietzsche, lässt sich jede Lüge im Diesseits rechtfertigen. An diesem Punkt zeigt sich die große intellektuelle Gefährdung, die mit dem Glauben an einen im Jenseits beheimateten, allmächtigen, allwissenden, personalen Gott verknüpft ist. Im besten Falle führt dieser Glaube, und das ist eigentlich schon schlimm genug, zu einer Art intellektuellen Schizophrenie. Etwa zu Gynäkologen, die an die jungfräuliche Geburt, oder Pathologen, die an die Auferstehung der Toten glauben. Im schlimmsten Fall müssen wir jedoch mit harten Kulturkämpfen rechnen, in denen die Gläubigen, Beispiel Kreationismus, alles daran geben, die glaubensfeindlichen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse durch Pseudoerkenntnisse zu ersetzen, die zur jeweiligen religiösen Ideologie passen. Dies jedoch dürfen wir auf keinen Fall gewähren lassen. Schließlich steht hier, wenn man das zulässt, also wenn man zulässt, dass das Ockhamsche Rasiermesserprinzip aufgekündigt werden kann, aus Rücksicht auf religiöse Gefühle, dann steht das Projekt der Aufklärung selbst fundamental auf dem Spiel. Und damit steht auch die offene Gesellschaft auf dem Spiel. Denn eine offene Gesellschaft ist im höchsten Maße abhängig von der Mündigkeit ihrer Bürger. Eine Demokratie kann sich auf Dauer kaum leisten, dass diejenigen, die Ansprüche auf Mündigkeit stellen, selbst den Ansprüchen der Mündigkeit nicht gerecht werden. Und deshalb steht fest, wenn Menschen obskuren Heilsbotschaften anhängen, die eine schallende Ohrfeige für den kritischen Verstand darstellen, so können aufklärisch gesinnte Menschen dies nicht achselzuckend hinnehmen, insbesondere dann nicht, wenn sich auf diese hirnvernebelnden Heilsbotschaften mächtige Institutionen stützen, die dem gesellschaftlichen Fortschritt auf vielen Gebieten, also Beispiel Bevölkerungspolitik, Sterbehilfe, Wissenschaft und Bildung, im Wege stehen. Um es in aller gebotenen Deutlichkeit zu sagen, und Aufklärung bedeutet ja schon vom Wortlaut her, dass Deutlichkeit geboten ist. Aufklärung heißt, gedankliche Klarheit an die Stelle gedanklichen Nebels zu setzen. Das ist Aufklärung. Es klärt sich etwas auf. Also wenn man es in der gebotenen Deutlichkeit sagt, dann bedeutet das, wenn Glaubenssysteme als ein Wachstum an Humanität und Erkenntnis behindern, so ist die Verletzung religiöser Gefühle oberste Aufklärerpflicht. Wer sich prinzipiell davor scheut, religiöse Gefühle zu verletzen, sollte sich bewusst sein, dass er auf diese Weise Verrat an den Idealen der Aufklärung begeht. Soweit erstmal zum theoretischen Hintergrund und nun kommen wir zur subversiven Kraft des Humors. Ich denke, es gibt sicherlich einige, die mir bis zu diesem Punkt meiner Argumentation folgen können, aber die nun einwenden würden, dass es ja zwar gut und richtig sei, Religionen offen zu kritisieren, doch der Ton mache ja die Musik. Warum, könnte man fragen, muss die Kritik der Religion bloß immer wieder auf eine bewusst verletzende Weise geschehen? Sollten wir in Anbetracht des schmerzverzerrten Gesichts eines religiös Verletzten nicht eine Art satirische Beißhemmung entwickeln? Sollten wir aus Rücksichtnahme, aus Respekt vor Andersdenkenden nicht auf das unfeine Mittel der Satire verzichten und stattdessen höflich und freundlich den konstruktiven Dialog mit den Gläubigen suchen? Solche Fragen sind mir in den letzten Jahren häufig gestellt worden, gerade auch im Zusammenhang mit religionsfreier Zone. Und ich habe mir angewöhnt, auf diese Frage drei Dinge zu betonen. Das erste ist, wenn man den konstruktiven Dialog mit den Gläubigen nicht nur sucht, sondern diesen auch findet, so ist das eine wirklich feine Sache. Allerdings kommt das in der Praxis nur höchst selten vor. Warum? Weil die Gläubigen in der Regel gar kein Interesse haben, in einen wie auch immer gearteten Dialog mit Religionskritikern zu treten. Weder die folkloristisch inspirierten Weichfilterreligiösen, die sich für religiöse Fragestellungen ohnehin kaum noch interessieren, noch die echten, die wirklichen, die bedingungslos glaubenden Menschen, die jede kritische Infragestellung ihrer vermeintlichen Heilsgewissheiten meiden wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser. Also, dieser konstruktive Dialog zwischen Gläubigen und Kritikern fällt regelmäßig aus. Nicht etwa, weil Religionskritiker einen solchen Dialog nicht suchten, sondern weil sich außer ihnen fast niemand für einen solchen Dialog interessiert. Die Idee eines höflichen, konstruktiven Dialogs ist zweifellos eine ehrenwerte, eine gut gemeinte Idee. Sie scheitert aber notorisch an den harten Kanten der Wirklichkeit. Wenn man als Religionskritiker die Menschen wirklich erreichen, so muss man, ob man es nun will oder nicht, andere Kommunikationswege suchen. Der zweite Punkt. Die Zeichnungen sind übrigens von Jacques Tilly, der bekannt ist auch als Wagenbauer im Düsseldorfer Karneval. Das ist ein großartiger Zeichner. Der zweite Punkt. Es fällt eben schwer, religiöse Glaubenssysteme aufklärerisch, das heißt nicht vernebelnd, zu beschreiben, ohne dabei in irgendeiner Weise satirisch zu klingen. Ich wüsste nicht, wie man die zentralen Glaubenssätze des Christentums völlig satirefrei wiedergeben könnte. Zur Erinnerung, Christen sind Menschen, die nicht nur trotz Hitler-Hunger-Haarausfall an die Allgegenwart eines allmächtigen, allgütigen Gottes glauben. Ihr Gott leidet zudem noch an einer seltsamen multiplen Persönlichkeitsstörung, nämlich Dreifaltigkeit, was sich unter anderem darin ausdrückt, dass er nach einem ärgerlichen Streit mit seinen Geschöpfen, Sündenfall, einen Teil seiner selbst, Gottsohn, von einer antiken Besatzungsmacht, den Römern, hinrichten lässt, um mit sich selbst und seiner Schöpfung wieder im Reinen zu sein. Das nennt er Erlösung. Im Andenken an diese hochgradig psychopathologische Erlösungstat feiern Christen Woche für Woche ein merkwürdiges Ritual, währenddessen profane Teigoblaten in den sich anscheinend milliardenfach replizierenden Leib des hingerichteten Erlösers verwandelt werden, welcher von den Gläubigen sogleich verspeist werden. Der Zweck dieses rituell-kannibalistischen Aktes ist ebenso obskur wie der Vorgang selbst. Angeblich soll er die christlichen Jesu-Leib-Vertilger vor Todsünden und dem Einfluss Luzifers bewahren und verhindern, dass die Gläubigen nach ihrem Tod in dem ewigen Flammenmeer einer imaginären Hölle darben müssen. Kurzum, das Ganze ist so grotesk, dass man ohne Verwendung antiaufklärischer Vernebelungstaktiken den Eindruck der Lächerlichkeit kaum vermeiden kann. Difficile est satiram non scribere, steht auch da oben. Das sagten die Lateiner dazu. Der dritte Punkt. Selbst wenn es möglich wäre, was ich bestreiten möchte, in der Auseinandersetzung mit der Religion jede satirische Nuance zu vermeiden, so wäre es doch ein strategischer Fehler, würden wir auf das vermeintlich unfeine Mittel der Satire verzichten. Denn Satire ist seit jeher eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen Obskurantismus. Das hat drei gewichtige Gründe. A. Eine gute Satire vermag größere Zielgruppen zu erreichen als jede intellektuelle Debatte. B. Sie entlarvt auf unwiderstehliche Weise das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit bei jenen Großkopferten, die sich selbst als besondere Autoritäten verstanden wissen wollen. Und sie kann C. dadurch, dass sie die Finger erbarmungslos in die Wunde legt, in ganz besonderer Weise Denk- und Verhaltensänderungen hervorrufen. Dieser dreifachen subversiven Kraft des Humors ist es geschuldet, dass gerade die Satire von den Hütern des Status quo besonders kritisch beäugt wird. Und dass man gerade ihr so gerne zu Leibe rückt. Entweder mit Morddrohungen und Gewaltexzessen, wie im Falle islamischer Fundamentalisten, oder mit einer Verschärfung von Zensurparagraphen, wie im Falle Edmund Stoibers, der unlängst als Trittbrettfahrer des islamischen Fundamentalismus im Zentralorgan bundesdeutscher Geistlosigkeit der Bild-Zeitung 3 Jahre Haft für die ach so bösen Gotteslästerer forderte. wie ich schon eingangs sagte, wenn es um die Religion geht, dann ist offensichtlich Schluss mit lustig. In diesem Punkt sind sich Bush und Bin Laden, Stoiber und Ahmadinejad erstaunlich einig. Warum? Um das zu verstehen, müssen wir uns diese dreifache subversive Kraft des Humors etwas genauer anschauen. Der erste Punkt. Dass die Satire eine größere Zielgruppe als die intellektuelle Debatte erreicht, ist historisch bestens belegt. So hätten sich im 18. Jahrhundert sicherlich nur ganz wenige Gebildete für eine theoretische Widerlegung des Leibnizschen Satzes von der Vollkommenheit der besten aller denkbaren Welten interessiert. Voltaires bitterböse Leibniz-Satire Candide, in der die zwangsoptimistischen, von der Vollkommenheit der Welt überzeugten Protagonisten von einer grauenhaften Situation in die nächste schlittern, avancierte jedoch zu einem fulminanten Bestseller schon damals, über den halb Europa lachte. Den Hütern des Status quo ist die gefährliche Popularität der Satire sehr wohl bewusst, wie ich auch am eigenen Leib 1994 vor Gericht erfahren durfte. Als ich damals vergeblich für die Aufhebung des Verbots meines Musicals Das Maria-Syndrom stritt, fragte ich die Richter, weshalb dieses vergleichsweise harmlose Stück verboten werde, während meine weit drastischeren religionskritisch-philosophischen Aufsätze ungestraft blieben. Der Vorsitzende Richter antwortete darauf, dass meine philosophischen Aufsätze nur von einer verschwindend kleinen Minderheit gelesen würden, während ein Musical ein Massenpublikum erreichen könne und deshalb weit eher geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu gefährden. Merke, nicht die Schärfe eines religionskritischen Angriffs ist justiziabel, sondern die potenzielle Gefahr, dass eine größere Anzahl von Menschen davon Wind bekommen könnte. Wenn Nietzsche schreibt, Zitat Nietzsche, ich heiße das Christentum den einen großen Fluch, die eine große innerlichste Verdorbenheit, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch klein genug ist. Ich heiße es, das Christentum, den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit, so ist dies selbstredend eine weit schärfere Verunglimpfung des christlichen Bekenntnisses als alle Späßchen der MTV-Comics-Serie Pope Town zusammengenommen. In diesem einen Satz steckt mehr Verunglimpfung drin als in allem Späßchen dieser Serie. Dennoch wird sich kaum ein Kirchenvertreter dazu aufraffen, ein Verbot der Nietzsche-Werke vor Gericht zu fordern, wie es im Falle von Pope Town bekanntlich geschah. Warum? Weil dieser Vatikan-Comic via MTV eine weit größere Zielgruppe erreicht als das Philosophenseminar. Das macht Pope Town in den Augen der katholischen Sittenwächter um ein Vielfaches gefährlicher als das Werk Nietzsches. Für noch so ketzerische philosophische Abhandlungen interessieren sich die Zensoren längst nicht mehr, wohl aber für die harmloseste Satire. Der zweite Punkt. Die autoritätsuntergrabende Funktion des Humors. Übrigens, das ist nicht das Original von Max Ernst. Wenn Sie genau hingucken, ist es Ursula von der Leyen. Zu bestaunen auf www.religionsfreiezone.de. Da gibt es eine ganze Galerie zur heiligen Ursel. Der Humor macht religiösen und konservativ-politischen Autoritäten vor allem deshalb zu schaffen, weil es zu den Grundprinzipien des Humors gehört, Autoritäten zu untergraben. Der englische Philosoph Herbert Spencer fasste das Wesen des Komischen einmal recht treffend mit dem Begriff Descending Incongruity, der absteigenden Inkongruenz. Komisch ist es nach Spencer, wenn zwei inkongruente, also nicht zusammenpassende Informationen aufeinandertreffen und die eine Information die andere absichtsvoll herunterzieht. Je krasser dabei die Differenz zwischen gewolltem Schein und realem Sein, zwischen der ersten und der zweiten Information ausfällt, desto größer ist der komische Effekt. Und aus exakt diesem Grund liefert die Religion seit jeher der Satire ihre besten Pointen. Denn nirgends ist das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit, von verkündeter Wahrheit und praktiziertem Schwindel, von weltfremdem Ideal und gemeinem Alltag so offensichtlich wie im Falle der Religion. Der Priester, der sonntags mit heiliger Inbrunst seinem Kirchenvolk das blinde Gottvertrauen predigt, aber montags einen Blitzableiter am Kirchturm montieren lässt, ist gewissermaßen der Prototyp unfreiwilliger Komik. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Apologeten, die Verteidiger der Religion, mit dem satirischen Humor auf Kriegsfuß stehen. Nichts holt die wolkigen Ideale konsequenter auf den Boden der Tatsachen zurück. Nichts entzaubert religiöse Autoritäten nachhaltiger als die satirische Attacke. Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man, heißt es bei Nietzsche. Und er hat damit zweifellos recht. Wenn es irgendetwas gibt, das die religiösen Grundemotionen Angst und Demut wirkungsvoll abtöten kann, so ist es das befreiende, humoristische Lachen. Der dritte Punkt, Humor als aufklärischer Störfaktor. Die dritte subversive Wirkung des Humors ist, obgleich sie meist übersehen wird, die unter den gegebenen Bedingungen bedeutsamste. Denn sie betrifft nicht das hierzulande Verschwinden kleine Grüppchen verängstigter Glaubensfanatiker, sondern die große Masse der irgendwie Religiösen, der weichfühlter Religiösen, der Vertreter von Religion Leid, die die Angst vor der Hölle und die Demut vor religiösen Autoritätspersonen längst verloren haben oder zumindest ansatzweise verloren haben. Also diese Vertreter der aufgeklärten Religion. Was treibt diese Menschen dazu, weiterhin Kirchenmitglieder zu sein? Warum bezeichnen sie sich als Christen, obwohl ihre eigene Weltanschauung mit dem originären christlichen Glauben fast gar nichts mehr zu tun hat? Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Weil ein solcher irgendwie Glauben recht bequem ist, weil ein solcher Glauben niemanden stört. Der Meinungsbildungsprozess im kulturellen Mainstream geht wie das Wasser, das im Boden versickert, den Weg des geringsten Widerstandes. Warum sollte man auch die Richtung ändern, wenn es keinen äußeren Anlass dafür gibt? Exakt an diesem Punkt setzt die dritte Wirkung des subversiven Humors ab. Indem er all die Glaubenselemente der Lächerlichkeit preisgibt, die genuin bereits lächerlich sind, stört er die Bequemlichkeit des Weichfilterglaubens in empfindlicher Weise. Während das Aufzeigen logischer Widersprüche nur wenige Menschen dazu treibt, ihre Weltanschauung kritisch zu überdenken, zielt die Satire dorthin, wo es wirklich wehtut. Denn an etwas völlig Lächerliches mag nun wirklich niemand glauben. Schließlich macht man sich auf diese Weise selbst lächerlich. Gegenüber logischen Brüchen sind Menschen hochgradig unempfindlich. Aber mit Lächerlichkeit kommen sie nicht gut zurecht. Klar ist, wer heute noch meint, dass die Erde eine Scheibe sei oder dass Masturbation Rückenmarkschwund verursache, mit dem wird nicht mehr ernsthaft diskutiert. Er wird ausgelacht und gerät somit in eine gesellschaftliche Außenseiterposition. Wer hingegen sein Kind zur Erstkommunion bringt, ist gesellschaftlich noch voll akzeptiert, obwohl die dahinterstehenden Glaubensüberzeugungen kaum weniger absurd sind. An dieser Akzeptanz der Kommunion wird sich erst dann etwas ändern, wenn den Menschen die groteske Lächerlichkeit dieses Aktes voll bewusst ist. Erst wenn sie beginnen, über die wahnhafte Annahme zu lachen, dass man über das symbolische Verspeisen eines Verstorbenen, das ist Kommunion, dessen Kräfte in sich aufnehmen kann, erst wenn es als peinlich gilt, zu jenen steinzeitlichen Schrumpfköpfen zu gehören, die an einem solch absurden archaischen Kannibalenritus teilnehmen, wird der Weiße Sonntag ein Spuk der Vergangenheit sein. Spätestens dann werden sich die Eltern auch dagegen wehren, dass ihre hilflosen Kinder in der Schule oder gar im Kindergarten von rituellen Kannibalen betreut werden. Gewiss, da muss ich mal die Zeit. Ja, gewiss, von einer solchen Situation sind wir meilenweit entfernt. Und bislang wird es ja eben auch als ohne Kichern hingenommen, dass ein Gynäkologe an die jungfräuliche Geburt glaubt oder ein Pathologe an die Auferstehung der Toten. Damit derartige psychopathologischen Geistesabspaltungen als solche erkannt und auch überwunden werden können, bedarf es eben nicht nur der präzisen logischen Argumentation. Diese, so muss man den Freunden des konstruktiven Dialogs sagen, stört nur die wenigsten. Es ist wichtig, dass wir die subversive Kraft des Humors nutzen. Denn der Humor entlarvt den real existierenden Wahnsinn in sinnlicher Weise und erzeugt damit zugleich den notwendigen gesellschaftlichen Druck für dessen Überwindung. Lassen wir uns also nicht weiter irritieren durch die kreischende Schar beleidigter Leberwürste, die das freie Spiel der Gedanken und des subversiven Humors strikt unterbinden wollen. Wer meint, der Einsatz bissigen Humors sei unfair und schicke sich nicht in der weltanschaulichen Debatte, der beweist damit nur seine eigene Humorlosigkeit, wahrlich keine Tugend, sowie sein fehlendes Verständnis für die Leid- und Streitkultur der Aufklärung, der wir unsere rechtsstaatlichen Prinzipien zu verdanken haben. Dem zensurwilligen Fundamentalisten verstehe Edmund Stoiber sei daher ins Merkbuch geschrieben, wer den mit Witz vorgetragenen weltanschaulichen Widerstreit nicht ertragen kann und aus Rache für diese eigene Unfähigkeit zum Faustrecht greift, der darf dafür keineswegs belohnt werden. Im Gegenteil, ihr, der aggressiv agierenden beleidigten Leberwurst, sollte mit Gefängnis gedroht werden, nicht dem satirischen Künstler, der einen Beitrag zur aufklärerischen Streitkultur leistet. Das ist das Problem unserer Gesetzgebung. Hier werden Täter und Opfer miteinander verwechselt. Die Verletzung religiöser Gefühle ist keine Freveltat, sondern in der Regel zumindest eine überaus honorige Angelegenheit. Wer religiöse Gefühle verletzt, der fördert damit die Denkfähigkeit. Daher mein dringender Appell: Lassen Sie Ihre Mitmenschen nicht dumm sterben, sondern verletzen Sie religiöse Gefühle, wo Sie dies nur können. Selbstverständlich sollte die satirische Verletzung religiöser Gefühle stets mit Sinn und Verstand geschehen. Auch wenn die Satire nach Tucholsky alles darf, so ist doch nicht alles Satire, was sich als solche bezeichnet. Eine Satire unterscheidet sich vom dummen Spaß, von bloßer Geschmacklosigkeit oder antiaufklärischer Hohnpropaganda dadurch, dass sie auf humorvolle Weise existenziell bedeutsame Wahrheiten aufdeckt, die bis dahin nebulos verborgen waren. Und hier zeigt sich der aufklärerische Impetus der Satire, ihre subversive Kraft. Deshalb können und dürfen wir auf das wirksame Instrument der Satire nicht verzichten, selbst wenn die Internationale der beleidigten Leberwürste uns dies immer wieder abverlangen möchte. Damit komme ich zu meinem letzten und auch viel kürzeren Kapitel. Schluss mit Blöde. Warum es höchste Zeit für konsequente Aufklärung ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin überzeugt, die größte aktuelle Bedrohung für Homo sapiens besteht nicht in Erdbeben und Tsunamis, nicht in Vulkanausbrüchen und Meteoriteneinschlägen, nicht in korrupten Regierungen oder Konjunktureinbrüchen, sondern in strukturell bedingter Dummheit. Unser Wahnsinn hat System. Es mag vielleicht anregender und vielleicht auch subjektiv entlastender sein, anzunehmen, dass die Geschicke der Menschheit von einem Grüppchen finsterer Verschwörer gelenkt wird. In Wahrheit steckt hinter der ganzen Misere aber nur eine einzigartige, gigantische, weltumspannende Riesenblödheit. Eben deshalb tut Aufklärung Not. Ohne eine breit angelegte Bildungsoffensive, die sich erstens auf die besten Traditionen von Wissenschaft, Philosophie und Kunst stützt und die sich zweitens nicht scheut, die Irrtümer selbst der heiligsten Tradition tabulos offenzulegen, werden wir nicht in der Lage sein, die großen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen wir heute stehen. Dabei sollte klar sein, dass jeder Mensch natürlich glauben darf, was er glauben will. Schließlich sind die Gedanken frei, auch frei zur Unvernunft. Wer auch heute noch hinreichend widerlegten archaischen Mythen Glauben schenken möchte, der darf dies selbstverständlich tun. Nur sollte dies im 21. Jahrhundert keine Auswirkung mehr auf die Politik haben. In der öffentlichen politischen Diskussion müssen notwendigerweise weltliche Standards gelten, und zwar in ethischer Hinsicht die humanistische Orientierung an den Selbstbestimmungsrechten des Menschen sowie in methodischer Hinsicht die aufklärerische Orientierung an den Idealen der Redlichkeit, wonach Behauptungen logisch oder empirisch belegt sein müssen, damit sie überhaupt von Relevanz sein können. Wir können darauf nicht verzichten. Wir können uns es nicht mehr leisten, mit der weltanschaulichen Mentalität von Fünfjährigen die Geschicke der Welt zu lenken. Eine Menschheit, die das Atom spalten kann und über Satelliten kommuniziert, muss hierfür die erforderliche intellektuelle wie emotionale Reife besitzen. Und diese Reife zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man in der Lage ist, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben müssen. Und so etwas kann nur bei klarem, wachem Verstand funktionieren. Deshalb ist es unverzichtbar, dass wir uns darum bemühen, all die lebensfeindlichen, kindlich naiven Mythen über Bord zu werfen, die die bisherige Geschichte zu einem wahren Gruselstück verkommen ließen. Gewiss, diejenigen, die einen kritisch-rationalen Umgang mit den Problemen des Lebens nicht erlernt haben, werden selbst die absurdesten Irrtümer noch verteidigen, als ginge es um die nackte Existenz. Man sollte sich davon aber nicht einschüchtern lassen. Wenn Gläubige emphatisch von ihren verletzten religiösen Gefühlen sprechen, so kann und darf das nicht bedeuten, dass die kritische Vernunft deshalb zu schweigen habe. Im Gegenteil, wer auf verletzbare religiöse Gefühle Rücksicht nimmt, zementiert damit nur die weltanschauliche Borniertheit, die sich hinter der Rede von den angeblich schützenswerten religiösen Gefühlen verbirgt. Auf das immer wieder geäußerte Ansinnen Schluss mit lustig kann es daher, wie ich schon sagte, nur eine Antwort geben, und die heißt Schluss mit blöde. Wenn etwas wirklich genuin lächerlich ist, so muss darüber auch angstfrei gelacht werden können. Jedes noch so kleine Zugeständnis an die Adresse religiöser Obskurantisten wäre ein verhängnisvoller Fehler, denn es würde von diesen als Ermutigung empfunden werden, das von ihnen verfolgte Projekt der Gegenaufklärung weiter voranzutreiben. Seien wir uns darüber im Klaren, wenn Rechtsstaaten vor den militanten Protesten religiöser Fundamentalisten einknicken, so hat es eben nicht nur zur Folge, dass die Errungenschaften der Moderne unmittelbar zurückgefahren werden, etwa durch das rücksichtsvolle Zensieren religionskritischer Kunst. Bedrohlicher noch ist, dass durch die damit einhergehende positive Verstärkung dieser fundamentalistischen Borniertheitsreaktion, positive Verstärkung meint, dass auf der einen Seite das Zurückweichen den Gebrauch des Faustrechts auf der anderen Seite belohnt und damit verstärkt, dass das eine höchst ungesunde Dynamik auslöst, die im schlimmsten Falle auf einen kontinuierlich fortschreitenden Prozess der Aushöhlung aller rechtsstaatlich garantierten Freiheiten hinausläuft. Vor diesem Hintergrund muss man die Reaktionen westlicher Politiker auf den sogenannten Karikaturenstreit als höchst problematisch einstufen. Zwar würdigten sie in ihren Stellungnahmen allesamt das hohe Gut der Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit, doch bemühten sich die allermeisten von ihnen im gleichen Atemzug, ihr tiefes Verständnis für die verletzten religiösen Gefühle und ihre ebenso tiefe Abscheu gegenüber dem vermeintlich geschmacklosen Mohammed-Karikaturen zu demonstrieren. Auch auf diese subtile Weise können fundamentale Freiheitsrechte auf dem Altar der Diplomatie geopfert werden. Jede Zeitung, jeder Rundfunk- oder Fernsehsender wird sich von nun an noch ängstlicher fragen, wie weit er oder sie in puncto Religionskritik überhaupt noch gehen darf. Die berühmte Schere im Kopf wurde durch den Karikaturenstreit erneut geschliffen, was für das Projekt der offenen Gesellschaft eine gefährliche und für die meisten unsichtbare Bedrohung darstellt. Denn wodurch zeichnet sich eine offene Gesellschaft aus? Keineswegs dadurch, dass sie durch die Gewährleistung entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen aufklärerische Kritik gerade noch so toleriert, sondern dass sie über diesen rechtlichen Rahmen hinaus ein kulturelles Klima schafft, welches zu Kritik regelrecht ermuntert. Denn nur über Kritik kommen wir weiter. Wer nur auf den juristischen Apparat hinweist und meint, dass damit schon alles aufs Beste geregelt sei, der übersieht fahrlässig, dass Freiheitsspielräume, die aus Scham nicht genutzt werden, de facto bedeutungslos werden. Und deshalb war es für die Verteidigung der aufklärerischen Streitkultur enorm wichtig, dass es doch trotz aller Bedenkensträger, die infolge des Karikaturenstreits amok liefen, einige Leute gab, die sich über die neu definierten Tabugrenzen hinwegsetzten. Besonders hervorzuheben war meines Erachtens dabei ein Beitrag von Wiglaf Droste, der am 10. Februar auf dem Höhepunkt des Karikaturenstreits in der Taz erschien. Droste stellte darin in wunderbar deutlicher, eben typisch aufklärisch-satirischer Weise fest, dass die Religionen als, Zitat, Ausschankstellen für kollektiven Irrsinn im Wahn vereint seien. Es gäbe auf diesem Globus keinen Kampf zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Klug und blöde. Drosses Schlussbemerkungen waren so treffend, dass es sich anbietet, mit ihnen auch diesen Vortrag zu beenden. Das Appeasement-hafte Gerede vom Respekt vor religiösen Gefühlen hat nichts mit Toleranz zu tun. Es ist entweder Teil der religiösen Propaganda oder schlicht Ausdruck einer Feigheit, die sprichwörtlich geworden ist. Der Klügere gibt nach. Das hat der Dummheit noch immer zum Sieg verholfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.